Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Halbfinals bei den Northern Ireland Open stehen fest. Peng Yuanshu gegen Karen Wilson und Judd Trump gegen Elliot Slesser. Ihr habt von uns die ganze Woche lang nichts gehört, deswegen haben wir ein bisschen aufzuarbeiten hier bei Total Clearance. Das mache ich natürlich wieder mit dem Macher dieses Podcasts, mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Ja, derzeit der Faule dieses Podcasts, sorry. Hallo Andreas.
Hallo. Es war zwischendurch nicht machbar für uns, einen Podcast zu machen, das bitten wir zu entschuldigen. Aber wir haben hier eine ganze Menge erlebt in dieser Woche während der Northern Ireland Open. Und eine Geschichte, die müssen wir erstmal erzählen, weil die hat sich Anfang der Woche zugetragen. Und die umfasst Hossein Bafai, die umfasst Jimmy White und die umfasst vor allen Dingen den Schiedsrichter Kevin Dabrowski. Der hat eigentlich überhaupt kein Interesse daran, in irgendeiner Weise im Vordergrund zu stehen, stand aber inmitten eines, wie sagte es Jimmy White, Albtraum-Matches.
Das stimmt. Der Nachteil ist, wenn man krank ist und keine Stimme hat, kann man keinen Podcast aufnehmen. Der Vorteil ist, man kann eine ganze Menge Snooker gucken und sich dann auch mit den Reaktionen darf oder auf die Matches befassen. Das Match zwischen Jimmy White und Hossein Bafai wäre an sich schon eine Erwähnung wert, einfach auch nicht nur aufgrund des Ergebnisses. Jimmy White hat das Match mit 4-2 gewonnen und damit sicherlich einen der tollsten Siege eingefahren, den er so seit längerer Zeit mal verlebt hat, hat leider das Match danach gegen Martin O'Donnell dann verloren. Es war nicht immer schön anzuschauen, aber vor allem hatte es eine ganze Menge Kurioses zu bieten. Neben sehr vielen interessanten Safety-Duellen gab es halt auch eine Situation, in der, du hast es schon gesagt, Kevin Dabrowski in den Vordergrund rückte, weil er ein Foul gab an Hossein Bafai, der dann auch sehr verwirrt war. Der hatte nämlich Ball in Hand bekommen und hat es aber nicht fertiggebracht, die Weiße innerhalb des D zu platzieren. Und das gab halt ein bisschen Diskussion, weil die Reaktion darauf natürlich war, aber die war doch klar im D platziert. Das Problem dabei war, die Weiße war eben nicht im D platziert, weil klar, entscheidend ist der Punkt, wo die Weiße aufliegt, aber das bedeutet auch gleichzeitig, mindestens jeweils die Hälfte des Balls muss innerhalb der Linien sein. Ansonsten ist das eben nicht komplett korrekt. Das ist so, wie wenn man einen Ball auf dem Spot platziert und er ist so ganz müh irgendwie off the spot, also nicht ganz auf dem Spot. Das heißt also in jeder Richtung, sowohl in Richtung T-Linie als auch in Richtung Borglinie, als auch in Richtung der Kurve, muss der Ball in jeder Richtung mindestens zur Hälfte innerhalb der Linien sein. Und das war ja in dem Fall halt nicht. Das hat man aus einer Kameraperspektive ganz gut gesehen, auch wenn sich die Kommentatoren da nicht sicher waren. Also vollkommen korrekt entschieden in dieser Szene. Da hat World Snooker Tour dann auch gleich noch ein paar viel interessantere Sachen rausgeholt, da irgendein Video aus den 90ern oder aus den 80ern eventuell sogar, wo das bei einer Respotted Black sogar passiert war, also demjenigen dann den Frame gekostet hat in dem Fall. Also das ist absolut korrekte Regelauslegung gewesen. Es gab auch jetzt gar nicht so viel Diskussion, auch von Hossein Bafai nicht, der damit sehr gut umgegangen ist letztendlich auch. Und war natürlich eine komplett kuriose Szene, aber vollkommen richtig entschieden und zeigt mal wieder, dass auch wenn Snooker an sich ja durchaus auch anspruchsvolle Regeln hat, aber man immer so denkt, naja, Schiedsrichter, das ist gar nicht so schwer, was die da machen, aber das zeigt dann doch eben die Bandbreite an durchaus auch schwierigen Regeln und was die auf dem Schirm haben müssen am Tisch. Also schon eine sehr interessante und kuriose Szene.
Es wurde ja im Fernsehen wurde es ja von oben gezeigt und die Kommentatoren hatten ja zwischendurch dann auch so ein ganz kleines bisschen Probleme, den Ball dann auch zu erkennen, wo der Spot dann ja auch war, beziehungsweise wo die Weiße drauf lag. Also es war schon wirklich eine heftige Situation. Jimmy White hat hinterher gesagt, ja, das ist mir auch mal im Masters passiert, und er hat dem zugestimmt, aber prinzipiell muss doch auch jemand wie Hossein Bafai wissen, und das war keine schwierige Rote, die er da zu spielen hatte, dass man da eher auf Nummer sicher geht, oder nicht?
Ja, ich glaube, der war da so man rechnet nicht damit, mit so einer Situation, und man vergisst es halt eben auch ganz gerne, dass wenn man denkt, okay, ich habe die Weiße da jetzt irgendwo da bei den Linien platziert, da guckt ja niemand jetzt so 100% genau hin, ist die da jetzt wirklich millimetergenau platziert. Und es war halt in dem Fall auch genau der gelbe Spot. Also da schaut man als Spieler dann noch weniger genau hin. Der Schiedsrichter hat eben die Aufgabe, millimetergenau da hinzugucken. Mhm. Hossein Wafai, der ist in dem Moment da einfach im Spiel, der guckt da nicht millimetergenau hin. Und der hat sich da den Winkel ausgesucht, der für ihn am besten auf diese Rote gepasst hat. Und das kann man dann schon irgendwie, also ist natürlich blöd für ihn gelaufen, aber man kann es durchaus auch nachvollziehen, dass das so im Spielfluss einfach passiert. Bitterer für ihn war es ja, dass es ihn dann letztendlich ja so auch so komplett aus dem Match dann auch rausgenommen hat. Danach lief er dann wirklich noch weniger zusammen bei ihm. Der hat dann zwar nochmal eine 55 mal ein bisschen Spielfluss gezeigt in dem Match, aber alles in allem war das von beiden ja auch einfach kein gutes Snooker-Match. Das war so ein bisschen quasi die Sahne auf der etwas wirren Torte, die dieses gesamte Match überbot. Es ist schon eine kuriose Szene, aber es ist doch auch toll, dass man auch mal über sowas dann sprechen kann und nicht immer nur die Centuries und Maximums hat, sondern dann eben auch mal so eine, vielleicht auch mal strittigen Szenen. Und ich finde das super, wie es gelöst wurde. Ich finde es super, wie es aufgearbeitet wurde, auch von den Kommentatoren, auch von offizieller Seite, von WST und so weiter. Und dass man da noch so einen wirklich interessanten Clip aus den 80ern rausgeholt hat. Also es ist schon eine kuriose Szene, die Woche über dann auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aufgelockert hat, aber dann doch vielleicht dieser langatmigen Turnierwoche dann nochmal so ein Stück interessantes Kuriosum obendrauf gegeben hat.
Es war nicht das einzige Kuriosum, was wir hatten zwischen Hossein Wafai und Jimmy White. Das war natürlich eins, wir machen den Podcast jetzt schon seit einigen Jahren, sowas haben wir bislang tatsächlich noch nicht gehabt, in diesem Fall. Und deswegen wollten wir es auf jeden Fall aufarbeiten. Was wir schon mal hatten, dass ein Spieler mit dem Kö eines anderen Spielers gespielt hat, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das kam in dieser Woche dann auch wieder vor.
Ja, das kam in dieser Woche vor. Bei Noppon Sein kam gegen Tep Chung Nu das lang erwartete oder heiß erwartete Match, in dem Fall zwischen den beiden besten Thailändern auf der Tour im Moment. Und es war auch sehr unterhaltsam. Das Kuriose daran war, dass Noppon Sein Kams Kö gar nicht rechtzeitig da war und er sich eins leihen musste. Sean Murphy war dann interessanterweise der ihm das Kö geliehen hat. Und das hat auch gut funktioniert. Und zwar so gut, dass Noppon Sein Kam das Match sogar gewonnen hat. Die witzigste Anekdote dazu ist ja, Sean Murphy experimentiert ja gerade so mit diversen Kös und mit der Anzahl, die er so mitbringt zu Turnieren, hat er schon mal überlegt, mitten im Match auch mal das Kö zu wechseln und für bestimmte Situationen dann, wie man das so beim Pool macht. Und seine Antwort dazu war, ironischerweise ist das jetzt seit langem das erste Turnier gewesen, wo er nur ein Kö dabei hatte. Also es funktioniert dann auch so. Noppon Sein Kam hatte dann fürs nächste Match sein eigenes Kö wieder gegen Mark Williams, aber ja, vielleicht hätte er dann doch mit Sean Murphys Kö weiterspielen sollen, weil das Match hat er dann relativ klar verloren.
Sean Murphy ist ein guter Hinweis. Sean Murphy, da ist eine gute Überleitung auf die Viertelfinals, die wir gestern gesehen haben. Der musste ran gegen Judd Trump und er beißt sich nach wie vor ein kleines bisschen die Zähne an Judd Trump aus. 1-5 Chancenlosigkeit von Sean Murphy.
Ja, es ist ja nicht nur, dass es Sean Murphy nur so geht, ne? Das ist ein Phänomen, dieser Judd Trump. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, was der im Kalenderjahr 2024 spielt, also hat jetzt irgendwie das 15. Mal in Folge mindestens das Viertelfinale erreicht, wenn er bei einem Turnier gespielt hat. In jedem Turnier in diesem Kalenderjahr immer mindestens unter den letzten 8 gewesen, jetzt schon wieder im Halbfinale. Also ein Muster an Konstanz und wahrscheinlich selten eine würdigere Nummer 1 derzeit auf der Tour. Der spielt wunderbares Snooker diese Woche, habe ich das Gefühl. Das fing schon mit einem sehr tollen und sehr schnellen Sieg gegen Ishpreet Singh Chadha an, hat gegen Matthew Selt so auch ein paar schwierige Situationen überstanden und im Achtelfinale und Viertelfinale dann gegen Barry Hawkins und Sean Murphy komplett dominiert und das ist schon beeindruckend. Sean Murphy hat das Match vielleicht gestern schon im ersten Frame verloren, als er den ersten nicht unter Dach und Fach gebracht hat, trotz einer 62 diesen Frame noch mit einem Pünktchen Rückstand verlor da das Safety-Duell auf die letzte Rote. War ein sehr interessanter Frame, den sich die beiden da gegeben haben und zeigt auch, wie gut das Matchplay von Judd Trump inzwischen tatsächlich ist. Diese Woche laufen dann auch die Centuries wieder etwas besser bei Trump, hat dann gestern zwei davon auch gespielt und letztendlich dann auch nichts anbrennen lassen. Also Sean Murphy war da zu keinem Zeitpunkt wirklich im Match drinne. Und jetzt steht dieser Judd Trump schon wieder im Halbfinale. Das ist ultra beeindruckend, diese Konstanz im Moment. Ich bin sehr gespannt, wie das bei ihm dann in den nächsten Wochen und Monaten läuft, weil das wären dann die entscheidenden, wenn es jetzt wieder in die richtigen Klassiker-Turniere geht, Champion of Champions und dann natürlich vor allem UK Championship Masters und auch Weltmeisterschaft. Da muss er irgendwann mal abliefern, weil dass der, so wie der im Moment spielt, nur einmal Weltmeister geworden ist bisher, das ist eigentlich viel zu wenig.
Sean Murphy ist ausgeschieden und Judd Trump ist im Halbfinale. Judd Trump trifft im Halbfinale auf Elliot Slesser. Und für Elliot Slesser ist das hier ein richtig großer Erfolg. Der hat gestern gegen Louis Heathcote gewonnen mit 5-1. Für Heathcote war es das erste Ranking-Viertelfinale, wenn man von einem Shootout mal absieht. Aber er hatte gestern gegen Slesser dann nichts mehr hinzuzusetzen.
Ja, Elliot Slesser wird immer besser, was seine... Was das Abrufen von so konstant guten Leistungen angeht. Also man merkt ihm das über die letzten zwei Jahre jetzt doch an, hatte eine sehr gute Vorsaison und auch in diesem Jahr ist der sehr gut unterwegs. War in Saudi-Arabien schon unfassbar stark, wo er Ali Carter ja unter anderem auch geschlagen hatte, verlor er dann gegen Sean Murphy. Und bei den British Open stand er ja auch schon im Viertelfinale, hatte da Kyron Wilson aus dem Turnier genommen, eher dann gegen einen starken John Higgins ausgeschieden ist und ist diese Woche jetzt auch schon wieder im Halbfinale. Also es ist so ein Stück weit auch logische Konsequenz. Elliot Slesser ist einer der Spieler der Saison. Bisher muss man dann halt auch irgendwie anerkennen. Also das ist schon sehr stark. Der ist in den Top 12 aktuell, was die Saisonrangliste angeht. Also das zeigt schon, auf welchem Weg der ist. Eventuell geht es da dann auch schon Ende der Saison Richtung Top 16, wenn er so weiterspielt. Sehr stark hat gestern Louis Heathcote geschlagen, der so ein bisschen vielleicht Tribut zollen musste seiner guten Turnierwoche. Da ging ihm gestern dann so ein bisschen, ich will nicht sagen der Saft aus, aber da war dann vielleicht der Tank dann auch so ein Stück weit leer. Bei ihm nach wirklich sehr starken Matches hatte Max Selby geschlagen in der ersten Runde diese Woche. Fantastisches Match abgeliefert. Dann noch Jimmy Robertson und Tianfeng Fei aus dem Turnier genommen. Und jetzt hier tatsächlich wirklich eine starke Turnierwoche dann auch gezeigt. Elliot Slesser war gestern von zwei nicht ganz so breakbuilding-freudigen Spielern dann einfach der konstantere Punktesammler und vor allem der die besseren Argumente hatte, wenn es so ins Matchplay und ins Safety-Spiel anging. Da ist Elliot Slesser einfach ein Stück weit erfahrener inzwischen. Aber Louis Heathcote hat einen starken Sprung gemacht, jetzt auch vielleicht in Richtung Top 64. Muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also ist jetzt mit seiner Tourkarte ist jetzt die Nummer 5 im Einjahresranking, wenn man so die Tourkarten runtergeht. Kurz vor den Top 64, Platz 71, also muss noch ein bisschen was leisten, damit er in den Top 64 und damit auf der Tour bleibt, aber diese Woche macht er doch dann Mut für mehr.
Also, Elliot Slesser ist im Halbfinale, auch im Halbfinale ist Kyron Wilson. Der ist inzwischen auch wieder sehr, sehr regelmäßig in den Halbfinals und Finals der Welt. Der amtierende Weltmeister hat gestern gegen Mark Williams gewonnen und das mit 5-1 und das auch sehr, sehr deutlich beziehungsweise sehr souverän. 135 war auch mit dabei.
Ja, wenn man bei Judd Trump über Konstanz spricht, dann muss man Kyron Wilson da jetzt eigentlich zwangsläufig dann auch mit reinnehmen. Also wie der sich freigespielt hat in der letzten Saison, also vor allem natürlich mit dem WM-Titel dann letztendlich, das ist schon beeindruckend. Und ich habe so das Gefühl, jahrelang wurde ja diese eventuell kommende Rivalität zwischen Judd Trump und Kyron Wilson so ein bisschen angekündigt und die verblasste dann relativ schnell angesichts dessen, dass Kyron Wilson die nicht so ganz halten konnte. Aber wir haben diese Saison ja schon beim Xi'an Grand Prix ein fantastisches Finale zwischen den beiden geboten bekommen und diese Woche läuft ja fast auch schon wieder logisch auf dieses Finale zu und damit herzlichen Glückwunsch Elliot Slesser und Fang Yung-Shu fürs Finale morgen. Aber das ist schon stark, wie der auftritt inzwischen, welche wie viel Selbstvertrauen der mitbringt und damit auch am Snookertisch tatsächlich unterwegs ist. Der hatte sehr schwere Matches diese Woche, die er überstehen musste. Das begann ja schon, Grüße nach Kalifornien, mit einem Comeback von David Grace gegen Kyron Wilson, was der Warrior stark abgewehrt hat. Dann im letzten Frame hat er 3-0 geführt. Musste am Ende über die volle Distanz gehen. Das gleiche oder ähnlich passierte ihm nochmal gegen Anthony McGill, da war es dann nur umgedreht. Da war Anthony McGill zu Beginn der starke oder der bessere Spieler. Kyron Wilson kam nochmal zurück, gewann dieses sehr unterhaltsame Match, vielleicht das Match der Woche gewesen, mit 4-3, wehrte dann auch Stan Moody ab, der bis zum Achtelfinale auch ein unfassbar starkes Turnier hatte, gewann das mit 4-1 und ja, gestern gegen Mark Williams hat er auch nichts anbrennen lassen. Also das war stark, das war ein Stück weit eine Machtdemonstration, ähnlich wie Judd Trump das ja dann am Abend mit Sean Murphy machte. Die beiden machten das zweite Match gestern Nachmittag und ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, nachdem Pang Jung-Shu und Neil Robertson, kommen wir gleich zu, ja, ein bisschen länger brauchten, dass Kyron Wilson und Mark Williams den Zeitplan so ein bisschen crashen, aber überhaupt nicht. Das Match dauerte nicht mal 2 Stunden, dann war Kyron Wilson im Halbfinale. Unfassbar starke Leistung. Und was der, wie gesagt, an Selbstvertrauen mitbringt jetzt als amtierender Weltmeister, das ist schon stark. Vielleicht im Moment einer der wenigen Spieler, die wirklich mit Judd Trump mithalten können. Also die beiden als Nummer 1 und Nummer 2 im Moment im Ranking sind absolut verdient.
Pang Jung-Shu wird trotzdem morgen das Finale erreichen. Das haben wir gerade geklärt von Christian. Der hat gestern gegen Neil Robertson in einem sehr spannenden Match und im spannendsten Match des Tages mit 5-4 gewonnen, lag 3-4 zurück. Ja, und dann hat er Robertson einfach nicht mehr an den Tisch gelassen.
Also ich meine, wenn Pang Jung-Shu morgen das Finale spielt, dann hat er es auch absolut verdient. So. Also auch der mit einer richtig starken Turnierwoche hatte ja quasi auf dem Weg bis ins Viertelfinale ja kaum was anbrennen lassen. Luca Brissell mit 4-1 geschlagen, 4-0 gegen Martin O'Donnell und gestern gegen Neil Robertson. Man sagt das immer so ein bisschen dahin, aber vielleicht sein Meisterstück abgeliefert. Sehr starkes Match von beiden, aber vor allem natürlich auch vom Chinesen, der immer mitgehalten hat, immer die richtigen und sehr gute Antworten auf das hatte, was Neil Robertson ihm da entgegengeworfen hat, der ja nun wirklich nicht schlecht gespielt hat. Centuries waren dabei, immer wieder hohe Breaks. Neil Robertson ist immer wieder in Führung gegangen und konnte sich aber einfach nicht absetzen, konnte den Chinesen nicht abschütteln, der immer wieder stark zurückkam, teilweise mit hohen Breaks, teilweise mit genialen Safeties, den 8. Frame noch von hinten aufgerollt hat mit einer starken 85 und damit den Entscheidungsframe erzwungen hat. Und in dem tatsächlich aus der ersten Chance heraus, da war Neil Robertson vielleicht auch ein bisschen übereifrig, ist da direkt auf den ersten Einsteiger draufgegangen, statt vielleicht nochmal ein bisschen abzuwarten, vielleicht auf eine etwas bessere Chance zu warten. Ich weiß, ist nicht das Spiel und lässt sich im Nachhinein schwer sagen, ne? Wenn er den gelocht hätte, hätten wir vielleicht jetzt über Neil Robertson gesprochen. Aber das war dann natürlich ein bisschen bitter, weil er Pang Jung-Shu damit in den Tisch reingelassen hat und der den Tisch dann halt einfach nicht mehr verlassen hat, sondern die 129 dann eben spielte. Sehr stark und finde Robertson sicherlich ein bisschen bitter, dass er da so ausgeschieden ist, nachdem er die Woche ja auch wieder stark unterwegs war. Aber nachdem er die English Open gewonnen hat und jetzt hier auch wieder im Viertelfinale steht, sind wir uns, glaube ich, weiterhin einig. Neil Robertson ist zurück und für Pang Jung-Shu ist es schon jetzt eine grandiose Turnierwoche. Aber da wir ja schon geklärt haben, dass er ins Finale gehen wird, wissen wir, dass er schon jetzt wäre sein erstes tatsächlich. Im Halbfinale stand er ja schon mal. Aber wenn er heute nach Neil Robertson gestern auch noch Kyron Wilson ausschalten kann, tja, dann hat er es auch einfach verdient.
Aber das können wir noch einmal gerade sagen, Neil Robertson, der hat sich wieder einjustiert, ne? Der ist wieder drin.
Ja, das definitiv. Gehört zu den konstantesten Spielern der Saison, gehört für mich auch absolut in die Top 16, hat ja kurioserweise jetzt trotzdem seinen Platz diese Woche erstmal verloren wieder in den Top 16, aufgrund der Rückrechnung von vor 2 Jahren und so weiter, dass Tom Ford wieder an ihm vorbeigezogen, obwohl Tom Ford früher ausgeschieden ist die Woche, also so ist das manchmal mit dem Rumrechnen mit der Mathe, also um 200 Pfund ist Neil Robertson jetzt nicht in den Top 16. Naja, aber nächste Woche oder übernächste Woche wird das dann wahrscheinlich wieder sein und das auch vollkommen zu Recht. Wie gesagt, unfassbar konstant und einfach auch schön, dass der Australier wieder zurück ist und wieder sein bestes Snooker auch produzieren kann. Hatte sehr starke Matches die Woche gegen Oliver Lyons ja auch, der auch eine richtig starke Turnierwoche hatte. Gab einige Spieler, so, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, die eine sehr starke Woche hatten. Darunter Mahai Long, Stan Moody, den ich schon erwähnt hatte vorhin, Ollie Lyons, wie gesagt, Louis Heathcote. Also da gab es einige und Neil Robertson hat die alle von sich ferngehalten, hat auch in einem sehr unterhaltsamen ersten Match die Woche Graeme Dott geschlagen. Also es ist schon stark und es ist einfach toll zu sehen, dass der wieder zurück ist, auch wenn er jetzt mit dem Turnier Ende diese Woche jetzt nichts zu tun hat. Da steht dann mal wieder Judd Trump oder wie wir schon geklärt haben, morgen dann ja Elliot Slesser und Pang Yongshu.
Und darüber werden wir dann auch wieder sprechen hier bei Total Clearance, den Rest der Woche bzw. den Rest dieses Turniers. Den bekommt ihr natürlich traditionell wieder täglich von uns.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.